Es gibt im Miteinander von Menschen ein ganz offensichtliches Phänomen. Egal mit wem du zusammenstehst, ob es eine Einzelperson ist oder mehrere Personen, du könntest dieser Person ein Wort sagen und sofort füllt sich der Kopf mit einem bunten Blumenstrauß an Gedanken, obwohl du nur ein Wort gesagt hast. Covid-19. Urlaub. Und unter uns Christen gibt es solche Wörter auch. Also nicht, dass Covid-19 unter uns Christen keinen Blumenstrauß auslösen würde. Aber aus dem Lesen der Bibel heraus gibt es das mitunter, dass wir Wörter haben, wo sich ganz schnell so ein Bauchgefühl entwickelt. Ich will nicht Vorurteil sagen, weil vielleicht ist es ja berechtigt, was da hochkommt, aber wir hören ein bestimmtes Wort und schon pupp, kommt dieses Bild. Und das Wort, die schon vorher ein bisschen gelesen haben, den Text, die wissen vielleicht, welches Wort jetzt kommt, ist Werke. Das Wort Werke kann bei Christen jeglicher Couleur vom römischen Katholizismus, vielleicht noch ein bisschen orthodoxer Richtung Osten, bis rüber zu den freien Evangelischen und wie sie alle heißen mögen, da kommen unterschiedlichste Gedanken hoch. Und ich möchte mit euch heute eine Art Abfahrtslauf machen. Ich habe gehört, wir nähern uns dem Winter. Also wir sind oben auf dem Hügel und fahren runter, so mal ein Schlängel nach links, mal ein Schlängel nach rechts. Es ist keine ganz geradlinige Predigt heute, sondern ich möchte eigentlich mit euch versuchen, bestimmte Stationen abzufahren, die das Wort Werke von der Bibel her beleuchtet. Und deswegen titelt meine Predigt unter dem coolen Namen, ist mir erst heute Morgen erst eingefallen, im Hinblick auf König Charles III. Der König ist tot. Es lebe der König, so sagt man klassischerweise und die Predigt titelt Die Werke sind tot, es leben die Werke. Sind Werke etwas Gutes oder nicht? Und ich sag mal, in meinem Herzen, wenn ich dieses Wort höre, kommt tatsächlich so ein komisches, negatives Gefühl auf, dass ich sage, nee, Werke, das ist doch was Schlechtes. Und ich habe überlegt herauszufinden, woran liegt das, dass ich dieses Denken habe. Und dann könnte es, wir haben heute sehr viele Bibelstellen, wenn ihr wollt, schlagt mit auf. Ich werde aber nicht warten, weil es so viele Bibelstellen sind. Ich sage die Bibelstellen an und wenn ihr sagt, unsicher, einfach nochmal den Bibelvers aufschlagen. Galater 2, Vers 16, da heißt es, wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus. Und als ob der Leser in Galatien nicht verstünde, was die Rede ist, geht der Satz weiter. Daher haben wir auch an Jesus Christus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken. Und damit die Galater das nochmal richtig verstehen, die hatten da nämlich eine Baustelle an der Stelle, wird in dem gleichen Satz zum dritten Mal dann gesagt, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Ein Vers, dreimal die Aussage, Werke. Daumen nach unten. Galater 2,16. Und Bibelverse wie diese finden sich nicht nur im Galaterbrief, sondern auch im Römerbrief zum Beispiel und waren ja auch dazu beitragend, dass der katholische Mönch Martin Luther verstanden hat, was das Evangelium beinhaltet. Und dieser Spruch allein aus Gnade ist keine Erfindung der Reformation, sondern nur die Reformatoren haben diese neu- und alttestamentliche Lehre nochmal herausgeschält und gesagt, das ist die gesamte Botschaft der Bibel. Denn im Katholizismus der Zeit von Luther, von Calvin, Bucer, Zwingli, wie alle auch die Reformatoren hießen, da war halt das Werketun ganz wichtig. Und ich glaube für mich als evangelischen, protestantischen Menschen, evangelikal sagt man heute, man sucht ja alle 10 Jahre einen neuen Begriff, um sich abzugrenzen von den anderen, ist das einfach ein wichtiger Punkt gewesen. Nee, ich kann nichts dazu beitragen, ins Himmelreich zu kommen. Das ist wichtig, weil wir Menschen, auch wir Christen, dazu neigen, uns doch irgendwie durch Ärmel hochkrempeln, doch irgendwas verdienen zu wollen. Wir verkaufen das dann ein bisschen anders, aber am Ende ist es doch, wir müssen irgendwas tun, um irgendwie nachzuweisen, dass Jesus doch recht hatte, uns vor Grundlagen der Welt auszuerwählen zum Heil. Und das ist eine Gefahr. Aber die Bibel lehrt, durch Werke kannst du dein Heil nicht bewirken, das ist ganz klar. Und wer es trotzdem versucht, ist ein armer, verlorener Tropf. Ich könnte mich jetzt setzen und alle wären halbwegs glücklich. Also zumindest glücklich, weil die Predigt heute sehr kurz ist. Aber ist das alles, was die Bibel über Werke sagt? Dass das Werk uns nicht die Ewigkeit eröffnet, ist das alles, was die Bibel dazu sagt. Meine These ist, dass wir die Bibel mit einer gewissen Filterung in der Brille lesen, mit einer Färbung, dass wir bestimmte Sachen lesen und andere Sachen einfach nicht sehen, weil unsere Brille irgendein Farb, also kennt ihr von den Sonnenbrillen, ja, die sind dann braun oder wie auch immer gefärbt und man sieht bestimmtes Licht nicht so intensiv und so gehen wir manchmal auch an unsere Bibel heran und ich glaube, dass wir gerade beim Thema Werke so eine gefärbte Brille aufhaben. Und ich möchte gerne, und den Text dürft ihr sehr gerne aufschlagen, Matthäus 6 mit euch betrachten, weil mir beim Bibellesen aufgefallen ist, ach, das ist eigentlich ein toller Text. Also, ja gut, im gewissen Sinne ist jeder Text toll. Ich verstehe das mit den Delfinhäuten und so weiter oder den Vorhängen und den ganzen Stoffen, dass das vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Aber als ich diesen Text las, merkte ich, das ist so ein Text, wo man eine Brille gut darstellen kann. Einige von euch haben es im Vorfeld gelesen, einige nicht. Matthäus 6, da redet Jesus und sagt, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Ich glaube, dass das eine Überschrift ist und danach drei Beispiele kommen. Ja, also wenn ich der Editor gewesen wäre, ich hätte dann Doppelpunkt oben gesetzt und dann dieses Aufzählungszeichen in Word oben angeklickt. Erstes Beispiel, zweites Beispiel, drittes Beispiel. Bei uns kommt alles hintereinander. Aber ich glaube, dass Vers 1 so eine Art Überschrift ist oder die Kernaussage. Und dann kommt Vers 2. Wenn du nun Almosen gibst, das Thema ist Almosen, also Spenden, sich eines Menschen erbarmen und ihm etwas geben, was er braucht. Wenn du nun Almosen gibst, so sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen. Und dann kommt der nächste Aufzählungspunkt in Vers 5. Eben waren es Almosen, nächste Aufzählung in Vers 5. Wenn ihr nun betet, das Thema ist Beten, so sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten. Und dann muss man ein bisschen weiter scrollen in Vers 16. Da heißt es, wenn ihr aber fastet, das Thema ist Fasten. Almosen geben, spenden, beten, fasten. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter. Wenn man sich diese Texte anguckt, dann merkt man, dass alle Texte eine feste Struktur haben. Leider hat vorgestern mein Laptop seinen Geist aufgegeben, so richtig schlimm aufgegeben, was nicht ganz unkritisch ist für mein Gewerbe. Sind ja Gehaltsabrechnung, keine Ahnung, wann sie kommt. Aber auch Dagmar, ich hätte am liebsten das, was ich jetzt rede, euch visualisiert und euch jetzt meine bunte Bibel zu zeigen, bringt euch nichts, weil ihr vermutlich gar nichts erkennen könnt, außer dass da ein paar bunte Farbklecks auf dem Bildschirm sind. Aber ihr wisst, dass ich gern mit Buntstiften, digitalen Buntstiften in der Bibel male und ich hätte es euch gern gezeigt, geht heute einfach nicht. Aber tatsächlich habe ich ein Wort in Orange markiert, nämlich in Vers 1 das Wort um. In Vers 5 das Wort damit, was eigentlich das Gleiche meint an der Stelle. Und in Vers 16 auch das Wort damit, ist bei mir orange markiert. Denn wenn ihr euch den Satz anguckt, habt Acht auf eure, Entschuldigung. Ich habe euch falsch gelesen. Vers 1 ist das um orange markiert, richtig, aber das ist ja die Überschrift. In dem ersten Beispiel mit den Almosen ist es auch das Wort damit in Vers 2. Macht jenes nicht damit. Das ist die feste Struktur. Wenn ihr diese drei Abschnitte nehmt, ihr versteht jetzt langsam, warum ich euch vorher bat, den Text schon mal zu lesen, weil wir momentan sehr springen müssen. Aber gebt keine Almosen, fastet nicht, betet nicht. Und dann kommt jedes Mal im Text die Aussage, damit. Damit diese Menschen von den, die Almosengebenden gesehen werden oder von den Menschen geehrt werden. In Vers 5 die Betenden, damit sie von den Menschen gesehen werden. Und Vers 16, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Hier wird also davor gewarnt, Werke zu tun. Aber wird hier pauschal davor gewarnt, betet nicht, fastet nicht, gebt keine Almosen? Nein, das ist überhaupt nicht die Aussage des Textes. Die Aussage des Textes ist, tut dieses oder jenes, ich ergänze schon mal, gute Werk nicht mit der Motivation im Hintergrund von Menschen wahrgenommen zu werden. Hier wird also nicht davon gesprochen, dass wir keine guten Werke tun sollen, sondern es geht immer, tut das nicht, um von Menschen geehrt, wahrgenommen, gelobt zu werden. Das ist die erste Aussage, die wir hier definitiv finden. Da drin steckt aber drin, tut gute Werke. Jesus könnte ja sagen, betet nicht, fastet nicht, gebt keine Almosen, dann wäre das ganze Thema erledigt. Aber indem er sagt, tut es nicht, um gesehen zu werden, steckt eigentlich die positive Aussage drin, das sind durchaus gute Werke, die in das Leben eines Christen dazugehören. Ein guter Frömmigkeitsstil eines Christen beinhaltet gute Werke. Aber Achtung, Leute, macht es nicht wie die Zuhörer da hinten, denn wir befinden uns hier nicht im Kirchenkreis, sondern ja, im gewissen Sinne schon, aber da hinten stehen die Pharisäer und um die geht es gerade hier. Die sogar mit einer Trompete durch die Gegend laufen, um wahrgenommen zu werden. Ja, es könnte ja sein, dass jemand übersieht, dass Ansgar jetzt gerade was Gutes tut, aber mit einer Trompete, da gucken die Leute. Also dieses damit ist wichtig. Es zeigt uns an, dass wenn wir gute Werke tun, die die Schrift offensichtlich erwartet und die der Herr Jesus erwartet, dass wir auf unsere Haltung, auf unsere Erwartungshaltung, auf unsere Seele aufpassen sollen. Wenn ihr betet, dann nicht wie die Heuchler. Wenn ihr fastet, dann nicht wie die Heuchler. Und wenn ihr Almosen gebt, dann nicht posaunen lassen, wie es die Heuchler tun. Es geht also um Leute, die es gar nicht ernst meinen, sondern die diese Werke tun, nur um irgendwie von Menschen gut angesehen zu werden. Und es ist schon spannend, wenn ihr Vers 2 nochmal euch anguckt, ich finde ihn sehr intensiv. Wenn du nun Almosen gibst, das gute Werk, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Was also Jesus sagt, wenn du ein solcher Mensch bist, Heuchler, Klammer auf, Berufsbezeichnung Pharisäer, Klammer zu, aber nicht ausschließlich auf Pharisäer eingeschränkt, ein Heuchlertum. Wenn du ein Heuchler bist, dann tust du sowas und du kriegst Ehre. Die Menschen werden dich loben. Aber deinen eigentlichen Lohn im Himmelreich, den hast du damit verloren. Jesus sagt also, Gott beobachtet das sehr gut. Und es ist nicht so, dass du keinen Lohn bekommst, aber du kriegst einen vergänglichen Lohn von Menschen und tauscht ihn ein gegen den unvergänglichen Lohn, den Gott dir bereithält. Vers 5. Sie lieben es, an bestimmten Orten zu stehen und zu beten. Zielsetzung, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Vers 16. Die Fastenden sehen ganz schlecht im Gesicht aus, damit alle mitkriegen, wie viel Nahrung ich entbehre und wie ich leide für meinen Glauben. Damit sie den Menschen als Fastende erscheinen, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Das heißt, es gibt einen Lohn, aber es ist der falsche Lohn. Es gibt also gute Werke, die belohnt werden, aber falsch belohnt werden, weil die Motivation falsch ist. Der Text behandelt nicht, aber es gibt auch gute Werke, die mit der richtigen Motivation getan werden und einen richtigen Lohn geben. Das schwimmt so zwischen den Zeilen durch und es gibt auch hier und da Andeutungen. Aber wichtig ist, hier geht es darum zu warnen, dass wir nicht die falschen Werke tun sollen. Und dann kommen solche Formulierungen und ich will gleich auf ein Beispiel eingehen. Auch wieder dreimal, also dieses eine war das Orange, dieses Motiv, warum tue ich etwas, dann, dass der Lohn bei dem Vater im Himmel weg ist, das kommt überall vor und dass das Heuchler sind, das kommt in allen drei Passagen vor. Und es gibt noch eine weitere Sache, die in allen drei Beispielen von dem Herrn Jesus erwähnt wird, nämlich, wenn du aber der Almosen gibst, dann soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei. Vers 6, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und Vers 18, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Der Vater sieht, was du im Verborgenen tust und wird dir vergelten. Das ist der Gegensatz zu dem, was man offenkundig tut, damit alle Menschen es sehen. Ach, das ist zu kompliziert. Ich gehe gerade einen ganz engen Gang mit euch und ich hoffe, dass keiner sagt, jetzt hat er es zum dritten Mal gesagt. Nee, ich will eigentlich auf einen ganz bestimmten Punkt hin. Also haltet noch 5 Minuten durch, dann haben wir vielleicht die enge Passage geschafft. Die Hauptaussage ist, macht's nicht wie die Pharisäer, macht's nicht wie die Heuchler. Wenn du dich auf Menschen ausrichtest, dann kriegst du deinen Lohn von denen, die sagen dir Danke, die schlagen dir auf die Schulter, die finden dich toll, die loben dich, aber automatisch ist der Lohn im Himmelreich weg. Und dann kommt dieser Gegenpunkt, mach es im Verborgenen. Denn Gott sieht das, was du im Verborgenen tust und er wird dich belohnen. Es gibt also auch Belohnung für Christen. Allein dieses ist bei manchen Christen nicht präsent, dass Gott unsere guten Werke belohnen wird. Gibt es einen Lohn? Ja. Häufig nicht auf der Erde. Und darauf, auf diese Belohnung, gehe ich heute nicht ein, aber vielleicht lest ihr euer Neues Testament insbesondere einfach nochmal durch, wie oft Jesus ankündigt, dass es einen Lohn geben wird für all das Beten, das Fasten, das Almosen geben und die Liste könnte man fortsetzen, was du tust, sofern es in der richtigen Art und Weise geschieht, mit der richtigen Haltung. Bibel oder ich gehe mal ganz bewusst nur aufs Neue Testament ein. Beim Alten Testament haben wir ja vielleicht mal so unsere Schwierigkeiten, mit den dortigen Werken umzugehen. Aber wenn wir im Neuen Testament unterwegs sind, wird sehr, sehr häufig Wert darauf gelegt, dass du als Christ gute Werke tust. Und ich habe ein paar Zettelchen verteilt. Ich weiß jetzt nicht, es sind glaube ich 5 oder 6 am Ende geblieben. Ich habe noch ein paar weggeschmissen, um es ein bisschen zu kürzen. Ich möchte jetzt gerne die Brüder bitten, ihren Text vorzulesen. Einfach nur, ihr könnt auch die Bibelstelle ansagen, aber lest den Text deutlich bitte vor, dass ein Zuhörer es verstehen kann. Also es kommt nicht auf Geschwindigkeit an, sondern auf Verständlichkeit. Und wenn der Satz aus dem Zusammenhang gerissen ist, ich wollte nicht zu lange Passagen haben, weil nach 2 Sätzen hört kein Mensch mehr zu. Vielleicht könnt ihr ganz kurz einen einleitenden Satz sagen. Ja, es geht hier um Frauen, die nicht äußere Schönheit, sondern durch gute Werke sich zeigen sollen. Also versucht ein bisschen den Zusammenhang zu geben. Victor fängt an und du gibst dann das Mikrofon nach links weiter. Und vielleicht könnt ihr euch abwechseln. Also du hast jetzt, glaube ich, einen Bibelvers. Genau. Also einfach losreden. Möglichst das Mikrofon Richtung Mund.
Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt, und überreich seid zu jedem guten Werk.
Also Titus 2, Vers 14. Der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken.
Okay, aus 1. Timotheus, da geht es um die Reichen. Also die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, wie sie, was sie tun sollen. 1. Timotheus 6, Vers 18. Sie, also die Reichen nach den Maßstäben dieser Welt, sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Besitz mit anderen teilen. Wenn sie so in guten Werken reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft und werden das wirkliche Leben gewinnen.
In guten Werken reich werden, war die Formulierung. Christian, und dann nach hinten geben das Mikrofon Christian.
Okay, Titus 3, Vers 8. Und im Kontext geht es darum, dass Paulus dir ermahnt, auch die anderen Menschen gegenüber milde zu sein, weil wir selber auch mal unverständlich, ungehorsam waren. Und dann sagt er hier in Kapitel 3, Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen.
Ich habe den Bibelvers Kolosser 1, Vers 10. Da geht es darum, dass Paulus für die Kolosser bittet, dass sie Weisheit und Einsicht bekommen und den Willen Gottes erkennen. Und dann jetzt der Vers. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen.
Dankeschön. Das Ganze auf der Folie hätte es vielleicht noch ein bisschen offenkundiger gemacht. Jeder Vers hat gute Werke nicht nur erwartet, sondern gefordert. Ja, viele gute Werke. Und dazu möchte ich uns ermuntern. Wohlwissend, und wir werden einen längeren Anwendungsteil haben in dieser Predigt, wohlwissend, dass es eine Gefahr hat. Wenn wir Werke tun, um von den Menschen gesehen zu werden, haben wir das Ding verloren. Aber das rechtfertigt uns nicht zu sagen, ja, ich habe Angst, das aus falscher Motivation zu tun, also tue ich nichts. Sondern wir werden aufgefordert, gute Werke zu tun. Es gibt so viele Stellen, ich habe, wie gesagt, einige weggekürzt. 1. Korinther 15, 58 fordert uns sogar, dass wir in den guten Werken zunehmen sollen. Also das, was du letztes Jahr hattest, plus das, was in diesem Jahr ist. Ich jetzt nicht kaufmännisch, jedes Jahr 10% mehr gute Werke, aber dass wir einfach mehr zunehmen, dass das einfach Ausdruck von uns ist, gute Werke zu tun. Und in Jeremia 48, 10 steht ein Fluch über Leute oder über denjenigen, der das Werk des Herrn lässig tut. Und das ist, jetzt würde ich gerne systematische Theologie mit euch unterrichten, das ist der Ausdruck unserer Gotteskundschaft, Kindschaft, gute Werke zu tun. Denn Gott, der Vater, wird als derjenige beschrieben, der gute Werke getan hat. 1. Mose 1, 1. Mose 2. Ja, was er alles tut. Und siehe, das, was alles, was er geschaffen hatte, war gut. Ja, vom Herrn Jesus finden wir sehr viele Berichte, dass er Gutes getan hat. Und selbst vom Heiligen Geist, der dritten Person des dreieinigen Gottes, erfahren wir, dass er gute Werke tut. Und jetzt ist dieser Geist in uns und wir sind Repräsentanten Gottes, als Ebenbilder Gottes. Und es ist ganz normal eigentlich, dass wir als Repräsentanten Gottes gute Werke tun. Und wenn wir uns da zurücknehmen und sagen, ah, Werke ist immer ein bisschen heiß, das Ding, ja, ich bin allein aus Gnade gerettet. Ja, das stimmt. Aber das ist nicht die ganze Botschaft. Das ist im Hinblick auf die Rettung die ganze ausschließliche Botschaft. Punkt. Rettung da drüben. Aber mein Leben als Christ, als jemand, der im Rettungsboot noch über diese Erde schippert, als Geretteter, als derjenige, der ewiges Heil vor sich hat, als der bin ich aufgerufen, gute Werke zu tun und das überreich und sich danach auszustrecken. Ja, also bei den Frauen heißt es zum Beispiel an einer Stelle, die ich jetzt hier in der Hosentasche habe, ich glaube 1. Timotheus 2 noch irgendwas war das. Jetzt lese ich den doch, Vers ist eigentlich blöd. Aber bei den Frauen heißt es, dass sie sich nicht durch äußere Werke schmücken sollen, sondern durch das, was Frauen geziemt. Gute Werke. Also eine christliche Frau, woran erkennt man sie? An guten Werken. So, ich glaube, ich habe genug Werbung für gute Werke gemacht. War jetzt auch nicht das Neueste für euch. Ich wollte nur motivieren, darüber nachzudenken, wo findet man meine guten Werke? Wo findet der Herr Jesus bei mir meine guten Werke? Und jetzt kommen wir nochmal zu Matthäus 6 zurück. Denn Matthäus 6 hat ja eigentlich diese Schlagrichtung, passt auf mit den Werken, kann man aus der falschen Motivation machen und ist der ganze Lohn dahin. Aber wenn ihr das Kapitel davor nehmt, Matthäus 5, Vers 16 müsste es sein, ich suche ihn gerade bei mir. Genau. Ich fange mal ab, Vers 16. Da merkt ihr, was der Tenor eigentlich ist. Dass wir mit diesem passt auf, dass es nicht aus der falschen Motivation macht, das ist nicht die Hauptaussage, sondern das ist so eine begleitende Nebenaussage, die stimmt. Aber die Kernaussage ist meines Erachtens Kapitel 5, 16. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie, schon wieder dieses damit, eben hatten wir dreimal das damit, ja, damit sie von Menschen gesehen werden, hier kommt das damit, ist übrigens wieder orange bei mir, also nur für die Leute mit Buntstiften, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Schluckt irgendjemand? Kapitel 6. Tut dieses und jenes nicht, um von den Menschen gesehen zu werden oder macht es nicht wie die Heuchler, die es tun, damit sie von den Menschen gesehen werden. Und 5,16 heißt es, lasst es leuchten, euer Licht. Gute Werke, en masse, raus damit. Und zwar mit dem Ziel, damit es die Menschen sehen. Also wir können uns jetzt spalten als Gemeinde. Wir haben den Matthäus 5-Teil und wir haben den Matthäus 6-Teil. Also die Matthäus 6-Teil sind der Ansicht, bloß keine Werke von den Menschen sehen lassen. Und der Matthäus 5-Teil der Gemeinde ist künftig der, der sagt, na, ich werde richtig angeben mit meinen Werken. Nee, wir werden uns natürlich nicht spalten. Und auch der Herr Jesus widerspricht sich überhaupt nicht, sondern wir müssen einfach beides zusammen verstehen lernen. Denn der Vers geht weiter. Habt ihr das gemerkt? Dieser Vers endet nicht da, wo ich brutal aufgehört habe vorzulesen. Einer der Gründe, warum wir euch einladen, die Bibel mitzubringen und Bibelstellen aufzuschlagen. Denn der Vers heißt vollständig, ich lese ohne Scheu nochmal ab Anfang, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie, die Menschen, eure guten Werke sehen und was? Euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Und spätestens jetzt verstehen wir den Unterschied zu dem, was in Kapitel 6 ist. Die Menschen, diese Heuchler, diese Pharisäer, wollten selbst verherrlicht werden. Also es geht nicht darum, ob mein Werk gesehen wird oder nicht gesehen wird. Das könnte man aus Matthäus 6 auf den ersten Blick so rausleiten, weil es ja immer wieder heißt, bete im Verborgenen, gib im Verborgenen und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird tun. Hier geht es um ein offensichtliches Gesehenwerden der guten Werke. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man das überein? Und der große Punkt ist die Motivation, das Ziel. Wenn ich meine Werke, wenn wir unsere Werke als Gemeinde oder als Individuen so tun, damit die Menschen es zwar mitbekommen, aber sie danach nicht sagen, oh, was bist du für ein toller Ansgar, was bist du für eine tolle Gemeinde, sondern wenn sie über das, was wir tun, Gott verherrlichen, dann ist unsere Mission erfolgt. Und das ist was ganz anderes, als wenn man mir sagt, ich wäre ein toller XY, Evangelist, Lehrer, was auch immer. Und das ist herausfordernd. Also, die Tatsache, alles im Verborgenen zu tun, wäre eine falsche Interpretation von Matthäus 5 und ich denke jetzt auch von Matthäus 6. Es geht schon darum, irgendwie so ein bisschen, dass die Leute es auch mitbekommen. Es geht nicht um eine Marketingabteilung, es geht jetzt nicht um das neue Referat Öffentlichkeitsarbeit bei uns in der Gemeinde, aber Jesus sagt, tut gute Werke, damit Menschen Gott verherrlichen. Calvin hat sehr lange über diesen Vers nachgedacht und ganz viel geschrieben. Und er hat sich am meisten positiv aufgeregt über dieses Wort eure. Damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Calvin staunte über die Gnade, die Gott uns Würmlingen hier erlaubt zu bekommen, dass er uns gute Werke gibt. Dazu kommen wir gleich nochmal aus einer anderen Bibelstelle. Wir tun Werke, die Christus durch uns tut, um ihn zu verherrlichen, aber Gott ehrt uns, dass es unsere Werke sind, obwohl es ja gar nicht wirklich unsere Werke sind. Ihr merkt, Calvin zu verstehen, da muss man ein bisschen mehr Zeit haben, als ich sie jetzt gerade habe. 6 Minuten plus Superbonus. Also diese Tatsache, wir kommen gleich nochmal darauf, dass Gott die guten Werke durch uns tut, aber Gott möchte, dass wir guten Werke tun, wenn Gott möchte, dass durch unsere guten Werke Gott verherrlicht wird. Und das ist dann die praktische Herausforderung für uns. Wie können wir gute Werke tun? Einerseits nicht vom Pferd fallen und tun, damit wir irgendwie geehrt werden, aber es auch so tun, dass es Menschen mitbekommen, die den Herrn noch nicht kennen, aber durch die Werke, die wir tun, ihn kennenlernen. Weil wir nichts anderes als Repräsentanten dessen sind, der alles sehr gut tut. In Epheser 2, Vers 10 steht ein vermutlich vielen bekannter Vers, da heißt es, Epheser 2, Vers 10, ich lese wieder Elberfelderianisch vor, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, wozu? Zu guten Werken, da wäre wieder unsere These, und jetzt kommt es mir aber auf den Nebensatz an, der folgt, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, Gott bereitet irgendeine Art von Werk vor, stellt es hin, wir schnappen uns das Werk, verrichten es. Unser gutes Werk, obwohl es Gott vorher gemacht hat. Und das Ziel ist, dass das, was wir von ihm bekommen haben, wir nicht benutzen, um uns hier oben die Ehrenabzeichen oder die militärischen Abzeichen an der Brust zu bauen, sondern um ihn wieder zu verherrlichen. Um diese Kunst geht es. Also einerseits zu sagen, es geht nicht um das, was ich selbst mache, sondern ich gucke mich um, was bereitet Gott vor? Was gibt Gott mir? Das passt sehr gut zu dem Intro heute, aus der ersten Stunde ja auch. Was gibt Gott mir? Was gibt Gott mir an Möglichkeiten, an Fähigkeiten, an Talenten, an Fertigkeiten, an Kenntnissen? Ich denke, drücke das mal ein bisschen moderner aus. Man könnte es auch Charisma nennen, Gnadengabe. Was gibt Gott mir? Und das nehme ich. Ich setze es ein, aber nicht, um mir einen Namen zu machen, sondern ihn zu verherrlichen. Und dann ist das Blöde, dass die Leute kommen und dich loben und du darauf irgendwie reagieren musst. Ich bringe gleich Beispiele dafür. Aber das ist so der Tenor, mit dem ich unterwegs bin, wo ich euch ermuntern möchte, für euch zu überlegen, was sind die guten Werke, die für euch von Gott vorbereitet wurden. Schlüpft rein, macht sie fleißig zur Verherrlichung des Herrn und passt auf, dass ihr es nicht tut, um euch selbst einen Namen zu machen. Angetriggert zu dieser Predigt bin ich vor 2 Jahren ungefähr, als wir in der Gemeinde Rock in Spandau eingeladen waren zum Predigen. Ich wurde zum Predigen eingeladen und meine Frau durfte mitkommen. Die hat nicht gepredigt, wollte ich nur sicherheitshalber sagen. Es wäre ja sonst missverständlich geworden. Und nach der Predigt kam ein mir völlig unbekannter Mensch auf mich zu. Keine Ahnung, warum er mit mir reden wollte, vermutlich, weil ich neu bin. Und er sagte mir, ja, was in dieser Gemeinde gemacht wird, das ist alles falsch. Ich dachte, okay, ich bin Gastprediger, jetzt bin ich der richtige Adressat für das Ganze. Ja, also das, du merkst jetzt sofort, der Mann hat eine Schieflage. Und was hat diese Gemeinde falsch? Die haben zusammen gebetet. Also Gebetsgemeinschaft gehabt. Das, was wir vorhin gemacht hatten, hätte dieser Mann als falsch, als unbiblisch bezeichnet. Denn der Herr Jesus, ich zitiere jetzt fast wörtlich, hat gelehrt, wenn du betest, dann in deiner Kammer. Gehe zurück, ziehe dich zurück, mach es alleine. Und die beten in Gebetsgemeinschaft. Und ihr merkt, wie man mit einer Wahnsinnsfilterung auf einen Bibeltext gucken kann. Ja, er hat Bibel zitiert, aber er hat den Zusammenhang völlig ignoriert. In einem Kurs Systematische Theologie, den ich belege, hat der Lehrer, der Professor gesagt, jede Irrlehre, Häresie, die es auf diesem Planeten gibt, basiert auf dem Überbetonen eines Bibelverses und dem Unterbetonen anderer Bibelverse. Also passt immer auf, wenn euch jemand begegnet, der einen Vers kennt und euch da 3 Stunden was erzählen kann, aber nie in ein anderes Buch, anderes Kapitel mal übergeht. Ist meistens sehr speziell, was der Typ hat und schnell auch eine Irrlehre. Also, darauf wollte ich hin. Ich finde diese Auslegung, die der Mann brachte, einfach völlig falsch. Ja, weil wir lesen auch von Gebetsgemeinschaften in der Bibel und wir wissen auch, also Erfahrung lehrt jetzt nicht wahnsinnig, hat keine Beweiskraft, aber ich denke, wir alle wissen, wie gut uns auch Gebetsgemeinschaften tun, neben dem privaten Gebet. In Matthäus 6 geht es ums heuchlerische Beten, um Ehre zu bekommen, nicht ums öffentliche Beten. Auch wenn man auf den ersten Blick den Eindruck gewinnen könnte, dass das ist, was Jesus verurteilt, tut aber nicht. So, ich bin im Abschnitt Anwendung und habe hier, die Nummerierung hat wieder nicht funktioniert, also ich habe eine Anzahl von Punkten, völlig unsortiert, ohne Priorität. Manch einer bedankt sich nie bei einem, der einem Gutes tut. Ja, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich bin der Prediger, ich habe euch heute gepredigt und dann könnte man sagen, nee, auf Ansgar zugehen, auf keinen Fall nicht Danke sagen für die Predigt, nicht loben für die Predigt, denn dann hat er ja seinen Lohn dahin. Steht in der Bibel, Matthäus 6. Steht das da wirklich? Nein, Ansgar hätte seinen Lohn dahin, also weggeschmissen sozusagen oder schon aufgebraucht, wenn ich hier predigen würde, um von euch gelobt oder bedankt zu werden. Und solche Leute gibt es, die für Geld den Job machen und nicht um Gott zu verherrlichen. Und die kriegen ihren Lohn, ihre 200 Euro für die Predigt oder wie auch immer der Tarif ist und dann sagt Jesus eines Tages, ja, du hast doch deinen Lohn gekriegt, du wolltest Geld, du hast Geld, fertig, aus. Und der himmlische Lohn, der wird ausfallen. An einem Dankeschön und an einem Lob unter uns Menschen in einem anständigen Maß, ja, ist nichts auszusetzen. Ich glaube, es gibt genügend Beispiele im Neuen Testament, wo gedankt wird, wo Paulus auch lobt. Von daher können wir uns das zum Vorbild nehmen und einander entsprechend auch wertschätzen. Wir sollten gut abwägen, wann wir Werke öffentlich tun und wann wir sie im Verborgenen tun. Das ist, denke ich, auch eine wichtige Anwendung. Und hier ist mitunter auch geschwisterlicher Rat oder geschwisterliche Rechenschaft hilfreich, dass ihr mit einem guten Freund oder einer guten Freundin euch zusammensetzt und sagt, sag mal, können wir mal kurz drüber reden, wie ich meinen Dienst verrichte. Nicht, wie komme ich bei dir an, das ist die eine Seite, da kann man auch drüber reden, aber lass uns mal drüber nachdenken, ob ich wirklich das Ganze für den Herrn mache oder ob mir mein Stolz wichtig ist. Ich habe ein Beispiel schon öfter mal gebracht, ich hoffe, ich langweile euch nicht. Ich wollte mit meinem Freund Thomas Jeising mal so ein Männerwochenende machen. Nicht das Männerwochenende, was jetzt stattfindet, aber das gleiche in grün. Und zwar nur für Pastoren. Ich wollte einfach mal Männern, die in gemeindeleitender Verantwortung sind, sagen, komm, wir reisen mal eine Woche weg und lassen einfach es uns mal gut gehen. Wandern, beten, singen, aber keine Pflichten. Und er meinte, coole Idee, mache ich mit, aber nur, wenn verboten ist, dass wir über unseren Erfolg in der Gemeinde reden. Ich meinte, was meinst du denn damit? Wenn Pfarrer oder Pastoren oder Älteste, wie auch immer sie heißen, aufeinandertreffen, ganz oft, wie groß ist deine Gemeinde? 30 Leute und deine 200. Tipp! Fangen die an, sich zu ranken, 30 Leute, 200, ja. Und wenn dann der sagt, ja, als ich kam, waren wir nur 15 und innerhalb von 2 Jahren waren wir 200. Und ihr merkt ganz schnell, da kommt etwas, könnte etwas dahinter stecken, was nicht gottverherrlichend ist. Denn es gibt sowas, dass aus kleinen Gemeinden große Gemeinden werden. Gepriesen sei der Name des Herrn. Aber es könnte auch sein, dass der Pastor denkt, aufgrund seiner Persönlichkeit wäre das so geworden. Und dann hat er verpasst zu merken, dass das Werk, das Gott vorbereitet hat, damit er es tut, vorgelegt wurde. Also ich will auf diese, das ist ganz haarscharf. Und da kann man manchmal im geschwisterlichen Gespräch miteinander das rausschälen. Da muss man aber auch den Mut haben, den anderen mal kritisieren zu lassen. Von Gott geehrt zu werden, ist viel mehr wert als das sehr, sehr kurzfristige Ansehen bei Menschen. Und doch möchte ich dafür plädieren, dass wir das Gute, was wir für den Herrn tun, bekannt machen. Das Wort bekannt machen würde ich am liebsten kursiv setzen. Ich habe kein passendes Wort. Also es geht nicht darum, Werbeanzeigen zu schalten, Ansgars Predigten diesen Monat oder so, sondern es geht darum, es sichtbar werden zu lassen. Ich will ein paar Beispiele bringen. Einer meiner Triebfedern für meine Art des Lehrens am EBTC, also an unserer Bibelschule, da bin ich 1 Jahr lang mit einer Klasse, jetzt sind es 25 Studierende zusammen, mit diesen 25 Leuten, ich habe einen bestimmten Lehrstil und ich bringe sehr viele Beispiele aus meinem eigenen geistlichen Leben. Und ich entschuldige mich am Anfang, dass ich das tue, weil ich weiß, dass den meisten dieser Leute, gerade aus dem russlanddeutschen Sektor, das ein bisschen befremdlich ist, weil wir reden doch nur über den Herrn Jesus, wir wollen doch nicht über Menschen reden. Ja. Aber Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 2, Vers 8, dass Paulus und Timotheus denen in Thessalonich, einer ihnen sehr liebgewonnenen Gemeinde, nicht nur das Evangelium brachte, sondern, Zitat, sondern wir auch unser eigenes Leben euch mitteilten. Also sie haben nicht nur die Bibel gebracht, was gut ist, sondern sie haben ihr eigenes Leben mitgeteilt, wie der Herr im Leben und durch sie wirkt. In 2. Thessalonicher 3, 9 sagt Paulus, wir wollten, also Paulus und Timotheus, wir wollten euch ein Vorbild sein, damit ihr nacheifern könnt. Die Thessalonicher sollten die Apostel sehen und sagen, so wie die das machen, so will ich das auch machen. Ja, wie denn, wenn alles im Verborgenen passiert, wenn nie was erzählt wird, wenn nie was berichtet wird? Meine These ist, es geht nicht darum, alles geheim zu halten, sondern wenn es veröffentlicht wird, dann immer zur Ehre des Herrn. Denn das ist das, was Matthäus 5 sagte. Im Abstand zu Matthäus 6. Und eine meiner Lieblingsstellen, Hebräer 13, 7. Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels, ihres Lebens an und ahmt ihren Glauben nach. Wenn das nur die reine Lehre wäre, ja, dann wäre das, dieser Satz inhaltslos. Es geht mehr um das, um die reine Lehre von der Schrift. Es geht mehr um die Bibel. Es geht darum, wie lebe ich als Führer, als geistliches Vorbild das geschriebene Wort Gottes? Wie setze ich das um? Und das heißt für mich am Ende, das sind für mich konkrete Anlass, oder das verstehe ich so, dass die Apostel durchaus Dinge aus ihrem Leben berichtet haben, aber nicht um selbst geehrt zu werden, sondern sie es immer hinbekommen haben zu sagen, das hat der Herr bewirkt. Irgendwo hier steht Wolfgang Andler, heute nicht da. Dann kann ich ganz frei über ihn reden. Eine typische Formulierung, die Wolfgang Andler gefühlt 10-mal am Sonntag bringt, ist welche? Wie bitte? Okay, das meinte ich nicht, das war mir jetzt noch nicht aufgefallen, aber jetzt werde ich aufpassen. Ihr Lieben, Gott sei Dank, zur Ehre des Herrn. Ja, wenn er irgendwie erzählt, er war irgendwie, ist irgendwie auf einer Konferenz gewesen oder hat auch irgendwo in der Gemeinde dienen können und konnte die seelsorgerlichen Gespräche führen, dann kommt immer so eine Dankesformel, gepriesen sei der Herr oder der Name des Herrn sei gelobt oder gepriesen sei der Herr. Ich weiß nicht, ob er dann feststehende Begriffe hat, aber es kommt ganz häufig bei ihm. Und das finde ich toll. Das ist eine Maßnahme, um zu sagen, ich will halt gerade signalisieren, da ist etwas geschehen, Gott hat mich als sein Werkzeug benutzt. Aber die Schraube ist eingedreht worden, nicht wegen des Schraubenschlüssels, sondern wegen dem, der den Schraubenschlüssel gedreht hat. Und das ist Gott. Vor 2 Wochen hatten wir eine Lehrerversammlung in der Bibelschule. Also bevor der Unterricht startete, haben sich alle Lehrer getroffen. Und ein Lehrer, den ich von Herzen liebe, Mike, kam auf mich zu und meinte, ach, Ansgar, schön, dass ich dich sehe. Und ich meinte, wieso? Bei mir kam erstmal ein schlechtes Gewissen hoch, wo ich erstmal nichts wusste. Und er meinte, ja, du, ich wollte dir erzählen, die Leute bei uns in der Gemeinde, die feiern dich. Kurzer Kommentar, ich war noch nie in dieser Gemeinde. Ich weiß nicht, wie viele Leute es sind. Ich weiß nur, dass die Leute dort Videos von der Bibelschule benutzen, um Bibelkunde zu machen. Also es gibt Bibelkunde bei uns im Unterricht und man kann Bibelkunde in der Gemeinde machen. Und dann werden Videos gezeigt. Die gucken sich sozusagen den Unterricht, den wir vor 5 Jahren irgendwann mal aufgezeichnet haben, an. Und dann machen die ihre Hausaufgaben und werden halt von der Gemeinde betreut. Das heißt, das sind meine Studierenden, obwohl ich sie nie sehe. Und jetzt kommt der Mike, der wirklich ganz hoch bei mir im Kurs steht, als Bruder, als Leiter, als Mensch, kommt und sagt, die feiern dich. Und ich merkte, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Auf der einen Seite freut es einen natürlich. Also so als Mensch, ja, man strampelt sich da ab und dann kommt irgend so ein wildfremder Club von Schülern und sagt, wir feiern dich. Das ist ja irgendwie schön. Aber ich merkte, Achtung, Ansgar, hier ist genau diese Gefahr gegeben, jetzt stolz geschwellt durch die Gegend zu gehen. Und da ist es gut, drüber nachzudenken. Nach dem Motto, wie gehe ich jetzt damit um? Also, wie ich ihm reagiere. Ich habe dann irgendwas Schüchternes gesagt, fast nicht zu mir, aber habe ihm was gesagt. Aber für mich war nochmal wichtig, drüber nachzudenken, ey, lass dir das nicht zu Kopf steigen, Kerl. Ist schön, dass sie sich freuen, aber am Ende ist das auch das Werk des Herrn, dass du eine Art hast, wo die Studierenden gerne lernen und viel lernen. Kommt einer meiner neuen Studenten auf mich zu und sagt, Ansgar, du hast vorhin gesagt, dass du alle 2, 3 Jahre überlegst, den Dienst niederzulegen am EBTC. Das stimmt, das sage ich Ihnen auch am Anfang, dass ich alle 2, 3 Jahre den Eindruck habe, ich sollte es jetzt sein lassen, weil ich immer auf Benedikt Peters gucke. Benedikt Peters und Ansgar Presang machen theoretisch den gleichen Job an der Bibelschule. Er in der Schweiz, ich in Deutschland, in Berlin. Benedikt Peters, Bibelkunde, der hat dicke Bücher geschrieben, der kann das Hebräische rückwärts lesen oder vorwärts, je nach Sichtweise. Ja. Das ist, boah, und ich kleiner Mensch. Und ich überlege jedes Mal, was ist es? Und das habe ich den Studenten so erzählt und er kam dann in der Pause auf mich zu. Der neue Student, der hat mich einen halben Tag kennengelernt und meinte, Ansgar, du bist der Grund, warum ich in diese Bibelschule gekommen bin. Und wieder die Gefahr, stolz zu werden. Ich gebe euch das ganz bewusst mit, weil das sind die Situationen, in denen wir unterwegs sind. Da kommen Leute und bewundern uns. Ob berechtigt oder unberechtigt, darüber rede ich jetzt gar nicht, sondern nur sie äußern es und du musst mit der Situation umgehen. Lasst uns selbst auf uns aufpassen, wenn uns Menschen loben, dass wir vielleicht mindestens wie ein Wolfgang reagieren, hey, der Name des Herrn sei gepriesen, oder? Lasst uns Gott dafür danken, dass die Videos so einen guten Dienst tun. Die Videos tun den Dienst, nicht ich. Ja? Oder danke dafür, dass die Mühe von damals sich bei euch offensichtlich auszahlt. Also versuchen wir, dort zu reagieren, aber lasst uns aufeinander achten. Habt euch auf selbst acht, habt auf euch selbst acht, dass euch das nicht zu Kopf steigt. Nun sagt der ein oder andere, so ist noch nie einer auf mich zugekommen, weil ich bin kein Bibelschullehrer, ich bin auch kein Prediger. Wer soll so auf mich zukommen? Vielleicht seid ihr dann diejenigen, die uns unterstützen, die wir mehr am Rampenlicht stehen. Hier steht der Name Linda zum Beispiel. Linda ist seit Jahren, ich würde sagen über ein Jahrzehnt an der Bibelschule unterwegs. Sie macht ganz viel Seelsorgerliches. Dave ist unterwegs. Christian in der chinesischen Gemeinde, jetzt auch bei Hoffnung.de, katastrophale Tonaufzeichnung habe ich gefunden, du hast da gepredigt, aber die Predigt war gut, aber die Tonaufzeichnung war schlecht. Wir haben einige von uns, die unterwegs sind in anderen Gemeinden kommen und betet für sie, dass ihnen das nicht in den Kopf steigt, dass sie nicht überheblich werden und denken, sie wären jemand, dass wir jemand wären. Wolfgang, der unterwegs ist und andere. Allein die Tatsache, von anderen Gemeinden eingeladen zu werden, kann einen stolz machen. Als mich die Gemeinde Paderborn einlud, Evangeliums-Christengemeinde dort, 400 Mitglieder, dachte ich schon, boah. Und als dann unsere Jugendveranstaltung mit 2000 Jugendlichen kam, dachte ich, meine Herren, wo geht das Ding jetzt hin? Und ich bete sehr dafür, dass mir das echt nicht zu Kopf steigt. Und ich bitte euch, für uns genauso zu beten. Jesus fordert uns, unsere guten Werke, die wir tun, strahlen zu lassen, damit Menschen sie sehen und Gott verherrlicht werden. Lasst uns füreinander beten und für uns selbst, dass Gott uns Weisheit gibt, wie das geschehen kann, dass wir gute Werke zeigen, nicht in die Selbstbeweihräucherung verfallen, aber Gott darüber verherrlichen können, dass wir die richtigen Wörter finden, dass wir die richtigen Situationen erkennen. Ich lade euch ein, schaut euch um nach den guten Werken, die Gott so vorbereitet hat. Die ganze Aufforderung wäre Quatsch, wenn es sie nicht gäbe. Das muss nicht nur hier vorne passieren. Das kann im Kleinen geschehen, das kann im Verborgenen geschehen. Und das, was im Verborgenen geschieht, ist genauso sichtbar für Gott, wie das, was in der Öffentlichkeit geschieht. Lasst euch aber nicht abschrecken, auch in der Öffentlichkeit etwas zu tun. Ich habe bei mir, letztes persönliches Zeugnis, eine Kollegin in der Firma Sinfoni, eigentlich mehrere Kollegen, aber eine besonders. Und ich versuche ihr sehr häufig aus meinem christlichen Dienst Dinge zu berichten, weil sie selbst nicht Christin ist. Und wir haben mittlerweile den persönlichen Draht, dass sie zuhört. Und ich sage, schau mal, das macht Gott mit mir. Und ich frage mich manchmal, wieso nimmt er mich dafür? Da könnte er doch viel klügere oder bessere Leute nehmen. Sucht nach den Gelegenheiten, von Nichtgläubigen zu zeigen, was Gott durch euch bewirkt, und versucht immer wieder dann hinzuweisen auf Gott, damit sie euren Vater im Himmel verherrlichen. Das ist ein ganz schwieriger Weg, finde ich. Gute Werke finden und tun ist schon schwierig genug. Sie dann so zu tun, dass wir uns nicht selbst verherrlichen, ist eine Herausforderung, ist eine Versuchung. Aber dann doch drüber zu reden, ist ja noch schlimmer. Aber es dann so zu machen, dass der Herr verherrlicht wird, das ist das Ziel. Und wenn du dich fragst, was ist meine Aufgabe nächste Woche, tue die Werke, die der Herr für dich zuvor bereitet hat. Tue sie womöglich in der Öffentlichkeit mit dem einzigen, ausschließlichen, exklusiven Ziel, den Herrn zu verherrlichen. Ich bete noch und dann danke ich für den Bonus. Vater, du kannst alles und das, was du machst, ist perfekt. Es ist völlig unverständlich für uns, dass du uns Menschen hinzunimmst, die oft die Werke, die du bereitlegst, einfach liegen lassen, sie nicht tun, mit klugen Ausreden daran vorübergehen. Bitte vergib uns, wo wir träge waren, wo wir feige waren, wo wir egoistisch waren und andere Dinge getan haben, statt das, was du bereitet hast. Bitte nicht, dass du uns mutig werden lässt, das auch vor den Menschen zu tun, aber du siehst, wie schnell wir uns doch die Erfolge auf unsere Lohnkarte schreiben möchten. Und danke für deine klare Warnung, dass das, was wir für die Menschen tun, von denen vielleicht geehrt wird, aber vor dir dann keinen Bestand mehr hat. Und wollen dich auch darum Vergebung bitten, wo wir etwas getan haben, um vor den Menschen gut dazustehen. Erlehre uns und gib uns Weisheit, gute Werke zu tun, damit du vor den Menschen gut dastehst. Das ist nicht einfach, aber wir wollen gerne als das Ebenbild Gottes auf dieser Erde wandeln, als des Gottes, der gute Werke tut und die Schöpfung seine guten Werke preist. So wollen wir auch gute Werke tun, damit diese von den Menschen gesehen werden und diese Werke, die du zuvor bereitet hast, dich verherrlichen. Hilf uns, das im Alltag hinzubekommen. Amen.